Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft mit einer Frack-Sendung, das Frankfurter Kulturkomitee, das einen Wettbewerb im letzten Jahr ausgerufen hat, an dem mehrere Hochschulen beteiligt sind. Quo Vadis Kultur Rhein-Main, ein Studentenwettbewerb, und jetzt Ende Januar wurden auch schon die ersten Bestandsaufnahmen abgegeben. In dieser Sendung spreche ich mit der Frankfurter Hochschulgruppe der Universität Frankfurt, also der Johann Wolfgang Goethe und der Universität. Und zwar hat diese Gruppe mit Hans-Heino Evers, dem Leiter des des Instituts für Jugendbuchforschung, und Ursula Apitsch, die am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften tätig ist im Bereich Migrationsforschung, und Lena Inoflocki und eine Studiengruppe. Sie haben Gespräche geführt mit zum Beispiel Gerd Taube, mit Heiner Böhnke, mit dann auch Herrn Gunzmann, dem Kulturdezernenten aus Bad Vilbel. Und aus diesen Gesprächen werde ich Auszüge spielen. Und jetzt am Anfang ein Gespräch mit Professor Klaus Ring, der vorgestellt wurde. Er ist auch in der Jury des Studentenwettbewerbs, und Vorsitzende dieser Jury ist Hilmar Hoffmann. Klaus Ring ist eben Vorstandsvorsitzender der Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt-Main, und er war auch Sprecher der Geschäftsführung der Stiftung Lesen in Mainz, und seit 2005 ist er eben bei der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, und er spricht über den Kulturbegriff, und da hören wir jetzt kurz rein.
Den Kultur weiterentwickelt werden könnte. Aber was ist Kultur? Natürlich kann man jetzt philologische und philosophische und sonstige Diskurse führen über das, was Kultur ist. Ich will mal auf einen Punkt hinweisen, der mir ganz wesentlich ist. Wir haben immer noch nicht gelernt, in den Kommunen, in unserer gesamten Gesellschaft, Kultur als Bestandteil des normalen Lebens anzusehen. Kultur ist immer noch in der Einschätzung Sektorismus. Wir müssen sehr davon wegkommen, und zwar möglichst schnell. Denn wir stehen unter einem gewissen Druck, der sich nicht nur aus gesellschaftlichen Entwicklungen allgemeiner Art ergibt, sondern auch aus gesellschaftlichen Entwicklungen in einer Stadt wie Frankfurt, die durch ihre Multikulturalität gekennzeichnet ist. Wir können nur interkulturelle Dialoge führen, wenn wir wissen, wie Erkenntnisse über Kultur. Und diese Kenntnisse über Kulturen sind nicht besonders weit verbreitet, muss ich leider sagen. Die gesamte politische Kultur ist zwar immer wohl gemeint, aber selten von wirklich profunden Kenntnissen. Und Kenntnisse heißt für mich, und das ist für mich ganz wichtig, Erfahrung. Sie kennen es eigentlich. Kultur kann ich nicht lehren. Kultur setzt sich, Verständnis von Kultur setzt sich zusammen aus lauter einzelner Erfahrung. Und erst dann können Sie Bestandteil meines Lebens sein. Erst dann glaube ich, etwas von Kultur zu wissen, indem ich mich in meinem Leben danach richte, ohne dass mir das eigentlich bewusst ist. Das muss vermittelt werden. Die Schere zwischen Hochkultur, wie sie auch in den schönsten Museen konzentriert ist, und dem, was eigentlich sozusagen das tägliche Leben bestimmen sollte, im Beruf, im Privatleben, im Heranziehen von Kindern, diese Schere, die muss wieder zugeklappt werden. Das eine muss mit dem anderen verschmelzen. Und ich erhoffe mir von Ihnen, und damit mache ich jetzt Schluss, da erhoffe ich mir von Ihnen Vorschläge, weil Sie diejenigen sind, die Kultur natürlich in formalisierter Form erleben, aber auch in noch nicht formeller Form. Also die Kultur, die im Status nasselt, oder die Elemente, die im Status nasselt, die sich bewähren müssen, im Kontext mit anderen Überlegungen und Erfahrungen. Und ich würde mich freuen, wenn wir dann hier bei der Jurierung auch solche Gedanken repräsentiert sehen. Vielen Dank, dass Sie lange dabei sind.
Ja,
danke.
Ja, hallo, Katja Ratzfeld?
Ja.
Ja, wunderbar. Das ist ja toll, dass das jetzt geklappt hat. Auf jeden Fall, Katja Ratzfeld ist auch eine der Kommilitoninnen, die in der Gruppe um Herrn Ebers und Frau Apitsch an der Johann Wolfgang Goethe-Universität den Studentenwettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main vorbereitet. Ja, und das wäre toll. Du könntest wirklich kurz erklären, aus welcher Fachrichtung du kommst und auch die Kommilitonen, die an der Gruppe beteiligt sind.
Ja, hallo, ich bin Katja Ratzfeld. Ich bin Studierende der Germanistik und Politik und der mit dem Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuch, was mich dann auch zu Herrn Ebers geführt hat, der mit einer der, wie Felicia eben schon gesagt hat, leitenden Professoren war. Unsere Gruppe setzt sich aus Soziologen und Germanisten zusammen und sind, glaube ich, zwei Soziologen und der Rest sind Germanisten. Die Sandra Dommergaller ist, wie ich auch, Germanistikstudentin und hat noch Soziologie und Sozialpsychologie, genauso wie die Jennifer Munz. Der Martin Anker ist also auch in der Institutsgruppe organisiert und studiert, glaube ich, noch Geschichte neben Germanistik. Der Florian Kurczyk studiert auch Germanistik und, ja, wie ich eben schon gesagt habe, die Felicia und die Hadija sind Soziologen, einmal schon fertig studiert und einmal promovierend. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen zu unserer Bestandsaufnahme. Die Frax, so wie wir sie nennen, haben uns eine Aufgabe gestellt, bis, ich glaube, Anfang Februar eine Bestandsaufnahme der kulturpolitischen Situation in Rhein-Main zu machen. Wir haben dann mit verschiedenen Leuten gesprochen. Ich glaube, ein paar Beiträge sind ja auch schon gelaufen, haben uns überlegt, wo liegen überhaupt die Probleme. Und unsere Essenz, unser Fazit war, dass die Kulturregion Rhein-Main zerstrittener ist als viele andere Metropolregionen. Und dass es auch verschiedene Gründe hat. Und in unserer Bestandsaufnahme haben wir das dann erstmal aufgerollt, was da eigentlich alles so los war, historisch und aktuell im Rhein-Main-Gebiet. Also warum es zum Beispiel keine eindeutigen Grenzen gibt im Rhein-Main-Gebiet. Und wir wollten die dann mal erstmal festlegen, bevor man über kulturelle Identitäten spricht. Ja. Und haben das dann versucht, also dieses Puzzle Rhein-Main zusammenzusetzen. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es die einzige Möglichkeit, die wir als Studenten haben, ohne großartige Budgets, eine in klein anzufangen, also zum Beispiel mit Schulen zu arbeiten oder mit privaten Initiativen. Und unsere Idee war dann, deswegen heißt das Ganze auch Kultur in Bewegung, eine diagonale Bewegung anzustreben. Also dass man zum Beispiel sagt, auf einer unteren, in Anführungsstrichen, Ebene organisieren sich Schulen mit zum Beispiel freien Künstlern oder mit Initiativen oder einfach auch nur Initiativen, die sich neu bilden, die aber alle mit Rhein-Main vielleicht was zu tun haben, beziehungsweise im Rhein-Main-Gebiet sich ansiedeln. Und dass es dann also so eine diagonale aufstrebende Bewegung gibt, die dann zusammenarbeitet mit den Institutionen der Hochkultur oder, also sprich Opernhäuser, Theater, alles, was in Rhein-Main von vielen Politikern so gerne die Leuchttürme genannt wird, sodass also ganz spannende neue Projekte daraus rauskommen können. Und wir stellen uns das dann also so vor, dass das dann eine Kultur nicht nur von allen, sondern auch mit allen ist. Also dass da auch aktiv partizipiert werden kann und gerade eben nicht neue Leuchttürme entstehen sollen, sondern dass da also viel auch auf der Kulturvermittlungsebene ablaufen kann. Also zum Beispiel, dass man viele Leute erreicht, die früher gar kein Publikum waren oder vielleicht sein wollten und keine Möglichkeit dazu hatten. Also dass dann auch nochmal so die Integrations- und Migrationsaspekte nochmal reinfließen. Aber das ist ja jetzt erstmal nur die Kulturbestandsaufnahme und noch nicht unser Projekt. Wir gehen ab 1. März in die zweite Phase und haben bis Juli Zeit und dann schauen wir mal.
Genau. Und im Rahmen der Bestandsaufnahme sind ja auch Schulen in den Blick geraten, die kulturelle Bildung. Und welche Schulprojekte sind da eigentlich aufgefallen oder was ist sozusagen interessant an den Schulen?
Also es gibt eigentlich, und das ist ja das, was uns dazu geleitet hat, dann zu sagen, wir wollen das gerne machen, es gibt eben noch kein geschlossenes Netzwerk über die ganze Rhein-Main-Region hinweg. Also es gibt zum Beispiel eine Frankfurter Plattform von der Ann Anders, die mit dem, ist ja die Assistentin, glaube ich, vom Felix Semmelroth, genau. Und die möchte so eine Informationsplattform für Frankfurt machen. Wir sagen halt, das ist ja dann wieder nur Frankfurt, das möchten wir dann ausweiten. Oder es gibt dann jährliche Treffen von Gesamtschulen oder Förderprogramme für Kinder mit Migrationshintergrund. Aber das ist eigentlich alles ziemlich zerstreut. Und wir möchten da gerne, dass es da so eine gewisse Zusammenarbeit und Kooperation in intensiver Form gibt und dass sich daraus dann praktisch auch vieles entwickeln kann. Also dass zum Beispiel, sag ich mal, in einer Schule ein besonders gutes Theaterprojekt stattfindet, aber dass das dann vielleicht zum Beispiel geöffnet wird für andere Schüler von anderen Schulen, nicht nur unbedingt jetzt eine Straße weiter, sondern vielleicht auch mal in einer anderen Stadt, und dass man dann einfach sich austauscht und dann ja auch effektiv dann sozusagen dieses Netzwerk langsam aufbaut. Aber ein eindeutiges Netz, also das Netzwerk, was wir uns wünschen, gibt es noch nicht.
Ja. Und jetzt aus deiner Perspektive als jemand, der auch mit Jugendliteratur möglicherweise arbeitet oder am Institut für Jugendbuchforschung, was wäre sinnvoll im Bereich der kulturellen Bildung vielleicht zu verbessern?
Ich denke einfach, dass was wirklich interessant ist, da bin ich jetzt auch gerade dran, noch mal ein bisschen zu recherchieren, was es da vielleicht in anderen Regionen schon gibt, wäre also dieses außerschulische Lernen. Also dass man praktisch, was die kulturelle Bildung angeht, dann, sag ich mal, wie ich eben schon gesagt habe, mit externen Leuten arbeitet, dass man die Schüler dazu anleitet, auch selbst aktiv zu werden, und dass das dann also neben dem schulischen Alltag nochmal so einen kleinen Kick gibt und die Schüler also an Kultur heranführt. Also das ist, also die Grundidee ist dann sozusagen, von der ersten Klasse an, vielleicht sogar schon im Kindergarten, da haben wir noch gar nicht nachgedacht, aber also sozusagen einen kulturellen Leitfaden mit auf den Weg zu geben, so dass man also nicht erst mit 20 dann das erste Mal in die Oper geht und sich denkt, komisch, verstehe ich nicht oder will ich nicht verstehen, und die meisten gehen ja auch erst gar nicht hin, und ich denke mal, da kann man halt viel früher ansetzen, und das ist, denke ich, auch ganz interessant dann für die Besucherzahlen und die Region Rhein-Main und ihre sogenannten Leuchttürme, wenn dann also jetziges Nichtpublikum, dazu zähle ich halt auch viele Schüler, dann später einen Zugang dazu kriegen. Und das könnte durch solche Projekte stattfinden.
Ja, und die Idee ist ja vielleicht auch einen großen Event zu entwickeln. Meinst du, das ist sinnvoll, dass man dann in dieser Region Rhein-Main ein Event hat, wie die schon mal überlegte Juvenale von Hilmar Hoffmann, dass das sowas wie eine regionale Rhein-Main-Identität gerade auch bei Jugendlichen befördern könnte?
Also ich denke, das kennt man sicher aus der eigenen Kindheit und Jugend. Wenn man an einem Projekt sich beteiligt und jetzt gerade was so Theater- oder Musikprojekte angeht, dann will man ja auch auf irgendeiner Bühne auftreten. Also nur vor Schülern oder nur in der Schule in der Aula proben, das ist ja dann irgendwo nicht der Anreiz. Also ich glaube nicht, dass ein einzelnes Event oder eine Eventreihe irgendwie eine Identität schaffen kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass es wie so eine, ja, so eine Plattform, eine Bühne wird, also für die, die sich eigentlich jeden Tag und das ganze Jahr irgendwie engagieren für Kultur, also sag ich mal jetzt, in unserem Fall wären es dann vielleicht Schüler oder Jugendliche, und die dann einfach eine wirklich ernstzunehmende Plattform bekommen, sich da zu profilieren, und ich könnte mir vorstellen, wenn das ein funktionierendes Netzwerk ist mit vielen kulturinteressierten Jugendlichen, dass da wirklich spannende Sachen rauskommen. Ich würde nicht sagen, also ich würde das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Ich würde nicht sagen, wir machen ein Kulturevent und dann entwickelt sich eine Identität, sondern es muss sich aus der, es muss sich ein Netzwerk bilden, das die Identität bildet, und dann erst kann ein Event erfolgreich sein.
Ja, und dann haben wir ja auch mit einigen Kulturpolitikern oder auch Kulturengagierten gesprochen, wie dem Leiter des Kinder- und Jugendtheaterzentrums in Frankfurt, Herrn Taube, oder Herrn Böhnke, Heiner Böhnke, der ja jetzt in der Kulturregion tätig ist. Die Kulturregion GmbH ist ja auch zuständig für sowas wie Freiheit des Geistes, also für bestimmte größere Events, die im Rhein-Main-Gebiet schon stattfinden. Und obwohl es da schon diese Tendenzen gibt, in der Region Rhein-Main etwas zu bewegen, ist es doch sehr schwierig, dass diese Kommunen sich annähern. Und da haben wir auch, glaube ich, einen Vorschlag entwickelt, wie durch ein Schild zum Beispiel Rhein-Main.
Ja.
Also das ist natürlich jetzt erstmal nur eine grafische Lösung. Aber wie denkst du, kann man denn diese Kommunen dazu bringen, sich kulturell anzunähern, wenn die Kulturpolitiker das immer zu verhindern wissen?
Also ich denke, da liegt ja eigentlich schon der Knackpunkt. Ich glaube, immer geht es ums Geld. Also es ist kein Kulturdezernent oder kein kulturengagierter Mensch wird seinen Standort irgendwie mit anderen teilen wollen, also wenn es da ums Geld geht. Und genauso ist das eigentlich auch mit dem Image. Also ich würde nicht als Stadt Frankfurt oder als Städel eine Kooperation mit einem, sag ich mal, No-Name-Institution machen, um dann am Ende gesagt zu bekommen, dann die sind ja eigentlich auch wirklich gut und das macht keiner. Die wollen ja ihr Geld auch zusammenhalten, wenn es denn auch schon so knapp ist. Und deswegen glaube ich, dass die Kulturmacher sozusagen nur dann von uns geknackt oder angereizt werden können, wenn wir was anbieten, was für sie interessant ist. Also nicht nur für einen, sondern für alle. Und das ist, denke ich, auch die wirkliche Aufgabe. Und da haben wir dann halt von vornherein gemerkt, wir können keinen Leuchtturm entwickeln oder aufbauen, selbst wenn wir Millionen hätten. Es würde ja doch wieder nur eine Stadt oder eine Region, also eine Kommune sozusagen betreffen. Und ich denke, also das habe ich ja halt sozusagen versucht zu erklären, dass man, wenn man so ein Netzwerk hat und dann jeder aus jeder Kommune, aus jeder Stadt sich darin bewegen kann oder dass dann auch verschiedene Schulen oder Institutionen genannt werden können, also zum Beispiel auch durch Partnerschaften oder Patenschaften von wirklich bekannten Leuten, dass das dann also insofern interessant ist, als dass es für die ganze Region von Bedeutung ist. Aber ich glaube nicht, dass es funktionieren würde, wenn Geldfragen oder Imagefragen dazwischen stehen würden.
Ja. Und meinst du aus der Geschichte der Region Rhein-Main, könnte man ableiten, dass diese Region doch zusammen wächst auf eine bestimmte Art und Weise?
Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Also natürlich, dieser Begriff ist ja wie, ich muss da jetzt gerade an Coca-Cola denken. Also die haben ja am Anfang mal Coca-Cola draufgeschrieben und dann irgendwann Coke nur noch draufgeschrieben. Und so ist es bei Rhein-Main auch. Also früher gab es den Begriff nicht und jetzt steht überall Rhein-Main drauf. Also es gibt den Rhein-Main Airport, es gibt den Rhein-Main TV, es gibt, ich glaube sogar im Internet irgendwie die FNP und so weiter sind ja auch irgendwie über Rhein-Main-Net oder so organisiert. Und also der Begriff wird schon inflationär benutzt und das deutet ja schon darauf hin, dass es da wohl irgendeine Bewegung gibt.
Yeah.
Aber dadurch, dass jetzt zum Beispiel Aschaffenburg oder, also das hängt ja mit Mainz zusammen, aber also hing früher, oder auch Frankfurt war ja völlig eigenständig und ich glaube, dass es da noch so gewisse Ressentiments gibt. Also wenn man allein schon daran denkt, ich glaube, es ist sogar nicht heute das Pokalspiel irgendwie Frankfurt auf Macher Kickers oder so. Also da sind ja ist ja mehr Polizei vor Ort als irgendwie auf jeden anderen Spielen und das ist also schon, man merkt schon, dass da so gewisse Voreingenommenheiten der Leute da sind und ich glaube auch nicht, dass die abbaubar sind vollständig.
Yeah.
Also so gewisse Hürdengrenzen, wie auch immer, wird es weiter geben, unsichtbar, ob das nun historisch ist oder vielleicht auch einfach, weil es sich so entwickelt hat, also weil es vielleicht eine Stadt schon wieder zu weit weg ist, um den Dreh- und Angelpunkt Frankfurt Airport. Also das weiß ich nicht. Aber ich würde schon sagen, dass es eine Tendenz gibt und ich glaube, sonst hätte sich auch das Komitee nicht an uns gewandt, um dann einen neuen Kulturbegriff zu entwickeln oder auch Herr Koch nicht an die Stölzel und Kos, wenn da nicht ein gewisses Interesse wäre von auch der Bevölkerung. Also.
Ja, okay. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Und dann, ja, dann sprechen wir uns bald.
Genau.
Bis dann. Danke.
Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.
Ja, jetzt hören wir einen kurzen Auszug eines Gesprächs mit Heiner Böhnke, der auch Berater ist eben der Kulturregion. Und das ist eine GmbH, die gegründet wurde, um eben in der Region Rhein-Main bestimmte Events zu entwickeln, wie zum Beispiel Freiheit des Geistes, Geist der Freiheit, Route der Industriekultur oder auch die Gärten in der Region Rhein-Main. Und ja, da hören wir jetzt kurz rein.
Von dieser Position sehr viel Einblick in ein ganz interessantes Phänomen, dass es nämlich im Augenblick im Rhein-Main-Gebiet sehr viele Versuche gibt, das Rhein-Main-Gebiet neu zu vermessen, zu vernetzen, zu positionieren als Zeug.
Genau.
Und das heißt, es besteht wirklich mittlerweile eine Rhein-Main-Identität, ein Rhein-Main-Feeling bei den Leuten. Ja, es ist immer ganz schwierig zu sagen, wo ordnet man sich hin, nach Europa, Deutschland. Hessen ist ein ganz künstliches Gebilde. Mhm. Hessen ist sehr schwierig, auch wegen Nord-Süd. Aber Rhein-Main mit Frankfurt als Mittelpunkt natürlich gewinnt an Identität. So, und das wird an ganz vielen Ecken und Enden auf mehr oder minder spannende Weise diskutiert. Und es gibt so viele Institutionen, dass man mittlerweile gar nicht mehr durchblicken kann. Es gibt dann auch Überschneidungen. Ich will mal von dem erzählen, was ich mache. Es gibt die sogenannte Kulturregion. Kulturregion Rhein-Main. Ich weiß gar nicht, ob euch das so bewusst ist, dass es das gibt. Und das ist insofern interessant, als die großen Kommunen bis Nordbayern, Rheinland-Pfalz, man muss natürlich mal sehen, wer gehört zu Rhein-Main dazu. Aschaffenburg gehört auf jeden Fall dazu, die orientieren sich vollkommen nach Rhein-Main. Und Mainz gehört auch dazu. Und es geht also im Süden bis wirklich an den Neckar. Das Rhein-Main-Gebiet wächst auch ständig. Es ist jetzt institutionell festgelegt in dieser Vereinigung Kulturregion Rhein-Main. Dem gehören Gemeinden an, Kommunen und irgendwelche Verbände. Und die bilden zusammen eine Gebietskörperschaft. Und an der Spitze steht die Oberbürgermeisterin von Bad Homburg, Frau Jungherr. Mit ganz großem Engagement, mit viel Sachverstand und mit hehren Zielen. Die haben sich zusammengeschlossen, einmal in der Form ihrer Vertreter, also Bürgermeister, Oberbürgermeister, dann gibt es die Runde der Kulturamtsleiter dieser Gemeinden, die dabei sind, und man kann sagen, dass monatlich mindestens eine Gemeinde dazu kommt.
Ja. Aber ich habe gelesen, mal Wiesbaden und Darmstadt sind noch nicht drin.
Nee, sind im Moment noch nicht drin. Darmstadt ist drin.
Darmstadt ist drin.
Ja. So, und was haben die gemacht? Die haben bisher zwei Projekte gemacht und eins planen sie. Einmal das Route der Industriekultur, und ich meine, das ist natürlich eine unglaublich plakative, erfolgreiche und auch verbindende Geschichte, weil es eben ein Augenmerk auf Bauten und Einrichtungen lenkt, die so gar nicht bewusst sind. An denen geht man vorüber und man lebt seit 100 Jahren zusammen, und das ist wirklich ein ganz riesiger Erfolg. Angeführt von dem Schirmbeck aus Rüsselsheim, der das Museum Rüsselsheim hat. Und bei diesem Projekt haben zum ersten Mal all diese Gemeinden zusammengearbeitet, und sie tun es auch weiter. Dann gibt es die Initiative Parks und Gärten. Das war in diesem Jahr ein großer Auftritt. Und jetzt das neue Projekt, das auch für uns.
Die Route der Industriekultur war auch in diesem Jahr.
Die ist schon im vorigen Jahr
gewesen.
Die ist nur wiederbelebt worden in diesem Jahr.
Also.
Bespielt sozusagen. Mhm. Und dann gibt es das Zukunftsprojekt, das heißt Geist der Freiheit, Freiheit des Geistes. Orte demokratischer Tradition in diesem Gebiet. Die Gemeinden, die sich daran beteiligen, zahlen pro 10 Cent pro Einwohner. Und das führt zu einem Haushalt von 300.000 Euro. Das führt dann dazu, dass man sich...
Orte demokratischer Tradition?
Ja, in Hessen. von der Mainzer Republik bis der Studentenbewegung und Bauernkrieg und so weiter. Diese Gemeinden führen pro Kopf ihrer Bewohner also eine ganz geringe Summe ab und der Verein, oder was es ist, werde ich gleich hier hoffentlich finden, unterhält eine Geschäftsstelle. Mhm. Ja, mit zwei Frauen und einem Herrn, der ist gleichzeitig Stadtrat in Bad Nauheim. Und man kann sagen, das Ding funktioniert. Es funktioniert, es arbeitet.
Und wo und sitzt die Geschäftsstelle?
Die sitzt in der Poststraße hier in Frankfurt. Das Rhein-Main-Gebiet wird immer wieder mal neu zusammengesetzt und auseinandergenommen, nach unterschiedlichen Kriterien. Aber man merkt, da tut sich was, allenthalben. Was ja. Bist du ja allgemein geduzt? Also was, ja. Was mein Professor
Nein.
Evers,
Nein,
statt des Duzen, ja, kennt, ist die Kulturinitiative und das Kulturkomitee. Und natürlich wird einem der Kopf voller der Kultur begriffen.
So
es gibt da nämlich noch ein Ding, was der Koch ins Leben gerufen hat. Das ist noch eine Etage höher und das, die Geschichte kennt ihr alle, das ist der Kampf um diese Zwangsabgabe der Gemeinden um Frankfurt.
Das ist das, was voriges Mal wir diskutiert haben.
Und da gibt es die neue Entwicklung, dass der Koch nachgibt, weil er gesehen hat, dass er so nicht durchkommt, aber es hat alle aufgewühlt und ist ja auch irgendwie ein Problem, was in irgendeiner Weise gelöst werden muss. Dann gibt es noch diese Wirtschaftsinitiative.
Genau, dazu, parallel dazu die Kulturinitiative.
Die hängen
zusammen.
Oder? Und parallel dazu die Kulturinitiative. Aber institutionell ist die Kulturregion am weitesten entwickelt. Ja? Und jetzt gibt es Pläne für die Zukunft, dass man sagt, gut, 10 Cent pro Nase, das ist gar nichts. Wir wollen uns messen. Wir ist das Rhein-Main-Gebiet mit andere Metropolen, New York, Paris, London. Ja. In der Wirtschaftskraft ist das Rhein-Main-Gebiet in Europa an zweiter oder dritter Stelle. Es ist also eine ganz, die Zukunftsentwicklung ist hervorragend, also lauter super Werte. Ja, ja. Und es wird diskutiert, dass man also pro Kopf der Bevölkerung 3 Euro zahlen möchte, ja, um richtige Leuchtturm, ich kann nicht mehr hören den Begriff, Projekte da auf die Beine zu stellen. Aber ich kann sagen, dass nach meiner bisherigen Erfahrung diese Kulturregion, weil sie nämlich, ja, weil sie gut organisiert ist, weil sie einen Leiter hat, weil sie zwei Damen hat, die da arbeiten und weil sie Projekte hat, die man, ich weiß nicht, wo es ist, die man anschauen kann, an denen man sich beteiligen kann, denen gebe ich jede Zukunftschance. Ja? Und jetzt ist zum Beispiel geplant, die Route der Industriekultur, sehr schöne Publikation im Sozietätsverlag erschienen dazu, zu bespielen durch Literatur und Musik im nächsten Jahr. Und ein Thema dazu zu nehmen, Orte der Lebensmittelproduktion. Also im Rhein-Main-Gebiet haben wir da ganz unglaubliche Betriebe. Ja? Linde, auch mit Riesentraditionen, Bäckereien, Großmühlen, industrielle Mühlen.
Das tut der nicht mit unseren...
Ja, Selters natürlich.
Ja. Selters.
Hasja, Aurora.
Das also könnte ja eh alles Hasja. Also
genau. Ja, genau. Ja. Da kannst du nicht Selters sagen, das ist die andere Firma.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo.
Ja, am Telefon ist jetzt Hadija Haruna, auch aus der Gruppe, die um Herrn Evers und Frau Arpitsch und Lena Inoflocki den Studentenwettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main organisiert. Hallo.
Hallo.
Ja, wunderbar. Jetzt hast du möglicherweise eine andere Perspektive, beziehungsweise in der Bestandsaufnahme, die diese Gruppe jetzt an der Uni Frankfurt erarbeitet hat, wurde auch der Kulturbegriff kritisiert in einer Art und Weise, dass man sagen könnte, man muss abweichen von so etwas wie einer Monokultur. Beziehungsweise vielleicht könntest du zuerst doch etwas über deinen eigenen Background sagen und was dich auch an der an dem Thema Kultur interessiert.
Okay, mein eigener Background. Also ich habe Politikwissenschaften an der Frankfurter Uni studiert. Also ich bin jetzt fertig und Soziologie war mein Nebenfach. Und da war mein Schwerpunkt eben der Migration, also mit dem Fokus transnationale Migration und Migranten in Deutschland. Und ja, zu dieser Gruppe habe ich eben gefunden und stehe quasi als Gesellschaftswissenschaftlerin, übe ich quasi Kritik am Verständnis von Kultur als gängiger Monokultur. Also wir meinen, dass der in Deutschland oft vorherrschende Kulturbegriff meiner Meinung nach oder kritischer Stimmen nach oft idealistisch aufgeladen ist. Also beispielsweise Kulturen zu Unrecht eben nur auf Kunst zu beschränken oder ihn so zu einzugrenzen, dass er irgendwie konventional irgendwie sehr auch wird und damit Neues, anderes, Ungewohntes irgendwie irritierend und erstmal nicht als Kultur gesehen wird.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es ja dann auch Aspekte, die eben sagen, die Aufmerksamkeit sollte auf kulturelle Phänomene bezogen werden, also Begriffe wie Nationalität oder Ethnizität werden unter dem Kulturbegriff quasi aufgeladen. Und das wäre aber meiner Meinung nach eben ein ebensolcher Irrtum wie der Monokultur, ja, weil eben der den Raum für Aktivitäten der Einwanderinnen oder Migrantinnen oder Migranten, ich spreche immer im Doppelten, Migranten, Migrantinnen, eben strukturell immer auf das Feld einer Kultur verschiebt, die eben stark mit dem Heimatland verknüpft ist. Ja. Das ist natürlich zu wenig. Soll ich noch ein bisschen weiter erzählen oder?
Ja, genau. Also der Begriff, also der Monokultur, das wird in dem Sinne kritisiert. Das heißt, wie hat sich der Kulturbegriff denn auf eine bestimmte Art und Weise dann erweitert?
Okay, wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheitsgesellschaft sehr wohl schon versucht, auch den Migrationsaspekt mit einzubeziehen, aber dabei oft eben der Fehler gemacht wird, also indem dass Einwanderinnen oder das oder Migranten eben problematisiert werden und dann Kultur top-down einsortiert wird, will meinen, dass mit dem Ziel, eine deutsche Leitkultur beispielsweise zu verfolgen, die kulturelle Praxis ja der Einwanderergesellschaft, die ja viel größer ist, eben nicht gesehen wird, will meinen, eben die neuen Sichtweisen, Lebensformen oder sogenannte grenzüberschreitende transnationale Praktiken, wie wir das in der Forschung nennen, eben außer Acht gelassen werden. Also diese Kritik führte dann eben zur Suche nach Begrifflichkeiten, um die Annahmen von Monokultur eben zu überwinden. Und das ist zum Beispiel der Begriff der Multikultur als Interkultur. Das ist ein Ergebnis bei dieser Suche, die du gerade erfragt hast. Also wir plädieren auch für die Anerkennung dieser kulturellen Pluralität eben in der Region Rhein-Main, wollen aber, dass sich dieses Verständnis nicht einem nationalen Einheitsmodell unterordnet, also irgendwie nach nationalen Herkünften sortierter Multikultur. Weil das wäre zu wenig, schon wieder begrenzter Raum. Wir leben zusammen, wir agieren zusammen, Kultur muss eins sein in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft, in der wir leben. Es handelt sich dabei um Begegnungen, Bewegungen und eben auch Zwischenräume. Und gerade die zweite Generation der Einwanderer, die quasi hier geboren sind, die machen das auch ganz deutlich, die artikulieren sich ganz stark musikalisch, literarisch und auch filmisch und beziehen ja dabei auch politisch Stellung.
Ja, genau. Und das heißt, in dieser Recherche, die wir da geleistet haben, da könnte man vielleicht auch noch ein Beispiel für vielleicht erfolgreiche Schulprojekte nennen. Da hattest du ja auch recherchiert in dem Bereich.
Ja, das stimmt schon.
Ja, wenn du da ein Beispiel nennen könntest, wo du sagen würdest, da kann man schon so ein anderes Miteinander der Kulturen oder auch sehen, da sind Kulturen in Bewegung im Bereich der kulturellen Bildung.
Ja, es sind also viele Beispiele, die Schulen versuchen zu verfolgen, haben oft den Anklang leider noch von unterschiedliche Kultur anderen Kulturen zugänglich zu machen. Das heißt also, eben in diesem nationalen Modell von nationaler Herkunft zu verstehen. Wenn ich jetzt beispielsweise einen türkischen Koch-Workshop in einer Projektwoche habe, das ist sicherlich schön, um zu zeigen, wie unterschiedlich gekocht werden kann oder wie auch immer, aber das ist natürlich zu wenig. Aber sicherlich gibt es Schulen, die in gemeinsamen Projekten wie das und das Musik machen und das unterschiedliche Musikrichtungen eben als eines sozusagen verbraten werden. Das wäre vielleicht ein Ansatz. So richtig kann ich jetzt nicht von einem Beispiel nennen, sagen, das ist das Beispiel oder der Prototyp von, aber sicherlich gibt es viele Ansätze, die eben mit dem bestimmten Bewusstsein, das wir ja fordern, eben das Bewusstsein eines pluralen Kulturbegriffs, der eben alles fasst und das nicht getrennt, sondern eben transnational. Wenn man das nahebringen kann, glaube ich, dass man da schon einiges leisten könnte. Aber das ist ja auch das, was wir in unserem Projekt quasi versuchen wollen.
Ja.
Solche Projekte mit diesem Anspruch eben zu schaffen. Und gerade natürlich, wenn immer davon gesprochen wird, Kultur als Medium der Integration zu sehen, dann müssen wir natürlich auch fordern, dass Kulturpolitik ein öffentlicheres Bewusstsein dafür entwickelt, als es das jetzt bisher hatte.
Ja.
Und gerade dann auch zu sehen, wie hat Migration eben die deutsche Kulturlandschaft verändert und wie verändert sie weiter und wie nimmt es Einfluss auch auf ein Schulsystem. Dort sind einfach ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen.
Ja.
Und wie kann man die verbinden?
Ja.
Das ist der Ansatz, in dem wir Projekte fassen müssen.
Ja.
Wollen.
Mhm. Ja. Und genau, in dem Bereich könnte man auch von einem Plädoyer für einen neuen Kulturbegriff sprechen. Und wenn jetzt eben Multikultur nicht mehr das erfolgversprechende Konzept ist, wäre ja die Frage, wie erkennt man das Neue in einer Gesellschaft, wenn es kulturell transportiert wird, zum Beispiel?
Ja, ich glaube, man muss, das wäre jetzt, dann wären wir schon fertig und man hätte das glorreiche Konzept der perfekten Integration sozusagen geschaffen. Ich glaube, Kultur nicht als Verhältnis von Ungleichheit, ein Verständnis, dass Kultur als Verhältnis von Ungleichheit nicht konserviert, zu haben, also dass ein durchlässiges ist, also eben auch Freiräume bietet, damit eben die unterschiedlichen Herkünfte und Zugänge als Ressource gesehen werden können. Also das bedeutet, wenn ich in einer Schule habe und ich immer sozusagen dieses Nationale, ich muss einfach ganz deutlich machen, hervorbringe, dann fehlt mir der Rahmen der Gemeinsamkeit. Also dann hat das nicht den transnationalen Anspruch, gerade bei der zweiten Generation von der Einwandergesellschaft. Das sind Jugendliche, die hier geboren sind, wenn wir so wollen, die sehr, sehr viel deutscher sind, als manch einer glauben mag und sehr wohl noch ganz viel anderes mitbringen. Also was haben die denn dann für eine Kultur? Das ist mal die Grundfrage, die man sich dann stellen muss. Und dann ist man schon auch weg von Nationalität.
Ja.
Und dann kommt man woanders hin und dann ist es von mir aus auch wieder, da sind wir da angekommen, wie sich diese Gesellschaft eben künstlerisch, musikalisch, literarisch bewegt und was da die Veränderung ist.
Ja.
Weil es einfach hier eine Verbindung gibt. Es gibt neue Aspekte, gerade die politische oder die soziale Einstellung zum Leben, die dadurch ja unheimlich beeinflusst.
Ja.
Und ich glaube, man muss einfach erstmal, es gibt viele Studien über Migranten der zweiten oder Migrantinnen der zweiten Generation und in Beziehung zu der Gesellschaft hier, also zur Mehrheitsgesellschaft.
Yeah.
Da muss man ansetzen, da muss man schauen, was hat sich da verändert.
Yeah.
Und dann kann man auch dann weitergehen und sagen, wo ist das Besondere, das Schöne, das Wertvolle, das, was wir ja Kultur, wenn wir von Kunst sprechen, ja auch immer hervorheben wollen.
Yeah.
Und damit können wir dann auch dafür plädieren, dass wir das anspruchsvolle Schöne, das wir ja da durch diese Bereicherung sozusagen erfahren, durch diese Verbindung eben auch in Rhein-Main eben konzeptualisieren wollen.
Ja, genau. Also wenn wir sozusagen das neue Schöne in dieser Region definieren könnten, dann hätte man vielleicht einen Bezug zu dem, was eine regionale Identität auch bedeuten könnte.
Genau, also ich glaube, es ist auch wichtig zu gucken, was ist, wenn man es so auf ganz Deutschland beziehen würde, ich meine, Hessen ist anders als oder Frankfurt ist anders als Berlin, machen wir es ganz einfach. Also allein städtisch gesehen, allein wer wo lebt und wer wie lebt, ist einfach so ein großer Unterschied. Und da sollte man schon wirklich die Rhein-Main-Region als einen besonderen Flecken der deutschen Erde sozusagen betrachten und den auch analysieren. Und deswegen ist ja auch dieser Wettbewerb ein besonderer Raum, der uns quasi ja auch geboten wurde und der, und das ist ja auch hochzuhalten, eben Migration als Aspekt mit einnehmen will. Wobei man eben auch sagen muss, dass unter dem, was als Kultur von Migranten verstanden wird, immer wieder oft in diese stereotype Vorstellung fällt.
Ja.
Und davor muss man sich schützen oder davor muss man sich hüten und das schwellt sehr. Und ich glaube, man muss sich einfach immer wieder selbst hinterfragen und immer wieder reflektieren, was meine ich denn gerade genau damit? Wenn ich jetzt ein Projekt starten würde, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, mit internationalem Kochkurs, dann ist das kein Kulturprojekt, das unsere Rhein-Main-Region dann zu einem pluralen Ort der unterschiedlichen Gesellschaft, Leute mit unterschiedlichem Hintergrund eben vereint. Das ist es eben nicht. Damit bewirke ich nur Verständnis für das andere. Aber wir wollen ja das andere und das Fremde nicht mehr. Wir wollen ja eins sein. Also muss es irgendwie anders sein.
Ja, okay. Ja, wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch. Und dann bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht in dem zweiten Teil des Wettbewerbs.
Ja, ich glaube, da gibt es viel zu tun, weil das ist ja alles noch sehr groß und ist ja noch alles ein sehr groß und breites, so wie man hört es ja, wie ich spreche, dass es jetzt natürlich noch keinen bestimmten Punkt hat, aber gerade wenn wir an Schulprojekte gehen, glaube ich, können wir Beispiele herausfinden, die dann für jeden greifbar sind.
Ja.
Woran man dann eben auch ein Beispiel hat und damit auch belegen kann, dass Theorie auch umsetzbar ist.
Genau. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Dann gern. Bis bald. Ciao. Genau.
Tschüss.
Thank you.
Ja, jetzt hören wir hier in der Sendung zum Studentenwettbewerb Quo Vadis Kultur Rhein-Main heute mit der Gruppe der Johann Wolfgang Goethe Universität hier in Frankfurt ein Auszug aus dem Gespräch mit Gerd Taube, der Leiter des Kinder- und Jugendtheaterzentrums hier in Deutschland ist, aber mit Sitz tatsächlich unter oder im gleichen Gebäude wie Radio X. Okay, bis gleich.
Das ist wirklich die, sagen wir mal, die Basisarbeit, wo also mit den und für die Kinder und Jugendlichen Angebote gemacht werden, die eben entweder in einer gewissen Kontinuität oder nur punktuell wahrgenommen werden. Mhm. Und die dann auch wieder sozusagen vergangen sind. Also es geht um diese konkrete Konstellation, dass die Kinder und Jugendlichen in einem bestimmten Kontext, also im Rahmen einer Ausstellung oder zum Konzert oder wie auch immer, ein bestimmtes entsprechendes Angebot dazu bekommen. Das ist zum großen Teil aus dem klassischen Bereich der Kulturvermittlung dann auch oder in dem klassischen Bereich Kulturvermittlung / Kulturpädagogik dann letztlich angesiedelt.
Also kann man das so sagen, Hinführung von Mittelstandskindern zur großen Kunst?
Mittelstand würde ich da weglassen. Also wenn, dann geht es wirklich um alle sozialen Schichten. Mhm. Wobei das natürlich, gerade auch wenn Sie sagen, dass Sie sich mit Migration beschäftigen, bei den Kindern, die eben aus so Familien mit Migrationshintergrund kommen, zum Teil schwieriger ist als bei anderen Kindern, wo man ja dann auch von den sogenannten bildungsfernen Schichten spricht, wo es also sozusagen schwieriger ist, sie heranzuführen. Wenn die aber im Verbund der jeweiligen Klassen oder der Kindergartengruppen kommen, dann gibt es diese Differenzierung nicht. Und da sind sie alle dabei. Und das ist dann letztlich auch wieder der Vorteil der Zusammenarbeit mit der Schule oder mit dem Kindergarten, dass man sozusagen den Zugriff dann immer auf so eine gesamte Klasse hat, nicht im Sinne des Klientelgewinns, sondern im Sinne der Partizipation der Kinder und der Jugendlichen. Also dass die tatsächlich die Möglichkeit haben, sowas wahrzunehmen. Und denn die irgendwann, also sobald die raus sind aus der Schule, setzt ja diese soziale Diversifizierung sofort ein. Also wenn die dann nicht vorher schon sozusagen eine Idee davon gekriegt haben, was Theater, was Musik, was bildende Kunst ist, dann passiert es nicht mehr. Dann nehmen sie den Weg nicht mehr. Und das ist eigentlich so der Vorteil von dieser Kooperation eben mit den Schulen. Und wie schon gesagt, das sind alles Punkte, die nicht auf Öffentlichkeitsarbeit so angelegt sind.
Darf ich da gerade mal nachhaken? Mir fällt immer auf, dass in Italien, wann immer man vormittags in die Museen geht, das voll ist mit Schülern. Mhm. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Mhm. Und ich weiß, dass das im Lehrplan steht. Die machen den ganzen klassischen Kanon, übrigens sehr interessant. Ja. Und jede Schulklasse geht jede Woche in ein Museum. Also ich würde gerne mal wissen, wie ist das quantitativ bei uns? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass es ähnlich ist. Das wäre die erste Frage. Und dann noch spezifischer zu dem Kindertheater. Es ist so, dass die meisten Städte in Italien, die was auf sich halten, also ich nenne das jetzt als Beispiel, weil ich mich da ein bisschen auskenne, um mal zu sehen, wie sieht das im Vergleich aus, dass die eigene Kindertheater haben, die sie auch finanzieren. Gibt es das bei uns auch, kommunal finanzierte, oder sind das,
Deutschland auch, also wenn wir jetzt nur mal auf Hessen gucken, Dann gibt es die vierte Sparte am Staatstheater in Wiesbaden, das junge Staatstheater. Erst letzte Woche 10-jähriges Bestehen gefeiert. Das Marburger Theater, die einen Schwerpunkt Kinder- und Jugendtheater haben. Dann verließen sie ihn aber auch schon wieder, was jetzt Hessen betrifft.
Tatsächlich, Darmstadt gar nichts?
Darmstadt also nicht explizit Kinder und Jugendliebe haben, machen wahrscheinlich ein Weihnachtsmärchen jedes Jahr. Aber ansonsten, gerade Baden-Württemberg, die haben ja eine entsprechende Förderung.
Und Frankfurt?
Frankfurt nicht, nee. Da gab es mal das kommunale Kinder- und Jugendtheater 1900.
Genau.
Ich glaube, 95 eingerichtet und 96 wieder eingeschrumpft.
Und was war das in Marburg? Ja, das war jetzt noch Gerd Taube im Gespräch mit Ursula Apitsch und der Gruppe an der Uni Frankfurt. Das war im Rahmen der Bestandsaufnahme des Studentenwettbewerbs Quo Vadis Kultur Rhein-Main. Und wie man sieht, auch im Bereich Kinder- und Jugendtheater gibt es da einige Mängel, an denen die durch solch eine Bestandsaufnahme tatsächlich dann sichtbar werden. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Felicia Herrschaft und die nächste Sendung über diesen Studentenwettbewerb findet dann am 9. April statt mit der Darmstädter Gruppe aus der Fachhochschule um Herrn Putnis, die ihren Beitrag vorstellen. Bis dann, ciao.